Domradio Menschen.
Die Sendung Menschen ist heute zu Gast bei Helge Malchow. Radiokollegen haben Helge Malchow, eine der einflussreichsten und stilbildendsten Figuren im deutschen Literaturbetrieb, genannt. Um diesen Literaturbetrieb und um Helge Malchows Rolle darin wird es heute also gehen. Darum, wie es ist, heute Verleger zu sein. Aber auch, wie es war, Lehrer zu sein. Warum Helge Malchow Salman Rushdies satanischen Verse auch nach den Anschlägen von Paris und Istanbul wieder verlegen würde. Es geht um eine Flucht als kleines Kind, eine Mitgliedschaft in und einen Rauswurf aus der DKP, um ein kleines, analoges, schwarzes Notizbuch, das aber digital und mit Fußnoten versehen gelesen werden kann. Und um Bücher natürlich, Bücher machen, Bücher lesen und Bücher verkaufen. Ich freue mich, dass wir hier in der Nachbarschaft des Domradios im Verlag Kiepenheuer und Witsch zu Gast sein dürfen und Sie, Helge Malchow, sich Zeit für uns nehmen. Herzlich willkommen, alle, die zuhören. Am Mikrofon Angela Krumpen. Die Sendung Menschen im Domradio. Heute sind wir zu Gast bei Kiepenheuer und Witsch beim Verleger selbst, Helge Malchow. Helge Malchow, jeder stellt sich bei uns selber vor. Deswegen bitte, Alter?
65.
Beruf?
Verleger.
Berufung? Gibt es sowas?
Verleger.
Religion?
Keine, beziehungsweise nicht Kirchenmitglied.
Okay, und die Sie haben, wie gerne? Wenn Sie sagen keine, beziehungsweise nicht Kirchenmitglied, haben Sie ja doch eine Religion.
Ja, das ist ja gleich eine sehr komplizierte Frage. Ich bin aufgewachsen in einem protestantischen Milieu und dementsprechend bin ich mein ganzes Leben Protestant.
Von meiner Mutter habe ich?
Von meiner Mutter habe ich die Lust, Bücher zu lesen.
Ohne meinen Vater?
Wäre ich sicherlich nicht der geworden, der ich heute bin.
Als ich 3 Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir aus der ehemaligen DDR geflohen, weil?
Sie es dort nicht mehr ausgehalten haben. Meine Eltern haben auf einem Bauernhof in der heutigen Mark Brandenburg, in der ehemaligen DDR, gelebt. Und im Zuge der sowjetischen Besatzungspolitik wurde dann dieser Bauernhof enteignet und umgewandelt in eine LPG, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, Abkürzung. Und diese Enteignung konnte sich psychologisch, dem konnte sich mein Vater nicht unterwerfen und ist deswegen in den Westen geflohen.
1969 Erstsemester zu sein, hieß?
In eine Universität zu kommen, die total unter den Explosionen der 68er-Bewegung zitterte.
Über Effi Briest habe ich meine Examensarbeit geschrieben, weil?
Weil es erstens ein wunderbarer Roman, einer der schönsten Romane der deutschen Literatur ist und weil ich an diesem Buch gelernt habe, was Literatur und Unterhaltung unterscheidet.
Die DKP war für mich?
Vorübergehende politische Verirrung, die zu tun hatte auch mit dem Klima der 68er-Bewegung.
Als Lehrer konnte ich?
Viele meiner Ideen und viele meiner Gedanken über deutsche Literatur, über deutsche Sprache, über Geschichte, über Philosophie den Schülern vermitteln.
Als Lehrer konnte ich nicht?
Darüber entscheiden, welche Romane im Deutschunterricht auf dem Lehrplan standen.
6 Literatur-Nobelpreisträger im Programm zu haben, bedeutet?
Dass man eine Verpflichtung hat, erstens die Werke dieser Autoren zu pflegen und ihnen gerecht zu werden und zweitens dafür zu sorgen, dass auch weitere Autoren irgendwann den Nobelpreis bekommen.
Salman Rushdies satanische Verse würde ich heute wieder verlegen, weil?
Weil es für einen Buchverleger der allerhöchste Wert ist, die Freiheit der Kunst und die Freiheit der Literatur gegen alle Anfeindungen, egal von welcher Seite, immer zu verteidigen.
Dass uns untersagt wurde, den Roman Esra von Maxim Biller weiter zu verlegen, ist in meinen Augen
eine Fehlentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das war ein Urteil, in dem es 4-3 stand, wie bei einem Fußballspiel. Und die drei Verfassungsrichter hatten aus meiner Sicht Recht und die vier, die sich durchgesetzt haben, hatten Unrecht.
Christian Kracht musste ich als Verleger in Schutz nehmen, weil?
Weil man ihm den unmöglichsten Vorwurf gemacht hat von allen denkbaren Vorwürfen, die man einem Schriftsteller machen kann, nämlich eine rassistische, antidemokratische Gesinnung mit seinen Büchern zu transportieren.
Dave Eggers wollte ich verlegen, damit?
Dieser einzigartige Autor, Weltautor in Deutschland, den Stellenwert gewinnt, den er in seinem eigenen Land schon vorher hatte.
Als Verleger will ich nicht auf Facebook aktiv sein, weil ich sonst
ungerecht herüberkäme in der Öffentlichkeit. Denn in meiner begrenzten Zeit, die ich dann für Facebook zur Verfügung hätte, würde ich den einen oder den anderen zum Freund haben und einen anderen und dritten vielleicht nicht zum Freund haben. Und das würde dann sofort zu Fehlinterpretationen führen, was meine Zuneigung oder Hinwendung zu Autoren betrifft.
Das Wichtigste in meinem wundersamen CD-Regal, wie Ihre Kollegen das nennen, ist?
Die größte Portion aller CDs, die Sie dort finden, nämlich die CDs von Bob Dylan.
Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte?
Dann würde ich wahrscheinlich ganz still auf dem Stuhl sitzen bleiben und aus dem Fenster schauen. Was soll man da noch machen?
Wenn ich in Köln bin?
Dann habe ich das Gefühl, dass ich hier hingehöre. Und zugleich habe ich hier immer auch das Gefühl, dass es gut ist, wenn man nicht immer hier ist.
Wenn ich in Berlin bin?
Umgekehrt dasselbe.
Wenn ich mich entscheiden müsste?
Ja, ich muss mich Gott sei Dank im Augenblick noch nicht entscheiden. Aber es würde wahrscheinlich eine Form des 50-50 werden.
Letzte Frage. Gott ist?
Eine Instanz, die jenseits der Worte sich befindet und man deswegen wenig über sie sagen kann.
Viel Stoff für 2 Stunden jetzt in der Sendung Menschen. Helge Malchow, die Kollegen des Radiosenders Detektor FM kündigen Sie an als, Zitat, eine der einflussreichsten und stilbildendsten Figuren im deutschen Literaturbetrieb. Wie würden Sie Ihre Rolle im deutschen Literaturbetrieb beschreiben?
Naja, auf jeden Fall nicht mit so großen Worten, sondern ich würde mich beschreiben als jemand, der versucht, einen guten Einfluss im Buchmarkt, im Verlagswesen darauf zu gewinnen, welche Bücher die Menschen lesen, welche Bücher die Buchhändler mögen, welche Bücher diskutiert werden und damit, wie die kulturelle Entwicklung dieses Landes aussieht.
Ist das die Rolle, die Sie auch gerne haben möchten?
Ja, also eine gewisse Unbescheidenheit braucht man, um diesen sehr anstrengenden Beruf ausüben zu können. Und eine gewisse Hybris wahrscheinlich auch. Und diese Hybris besteht genau darin, dass man einen Gestaltungsanspruch hat. Also dass man in dem Moment, wo man sich entscheidet, ein Manuskript zu einem Buch zu machen und ein anderes Manuskript vielleicht nicht zu einem Buch zu machen, dass man weiß, damit nehme ich Einfluss auf das, was in der deutschen Sprache als diskussionswürdige Literatur diskutiert wird und was nicht. Und das ist ja eine, wie soll ich sagen, keine willkürliche Entscheidung, sondern die hat auch immer zu tun mit Erfahrungen und die hat zu tun mit Vorlieben und mit Geschmacksnerven, die man über viele Jahre entwickelt hat und von denen man schon selbst der Meinung sein sollte, dass sie einen Sinn haben. Also einen gewissen Grad an Selbstbewusstsein braucht man, um Ja und Nein zu sagen. Und diese Rolle als Verleger ist eigentlich eine Serie von Ja- und Nein-Entscheidungen.
Sie haben eben von dem Gestaltungswillen gesprochen, den Sie haben. Nun ist es ja eine Zeit, die vielen Menschen Angst macht. Das Leid kommt nicht mehr nur in Bilder im Fernsehen, es kommt einfach hier überall hin. Und der Ton wird scharf im Internet, die Meinungen werden immer erbitterter. Wie gesagt, vielen Menschen macht das Angst. Und andere sagen, jetzt braucht es kluge, besonnene, mutige Menschen. In dieser Situation, was kann Literatur da?
Ja, also das ist eine ganz zentrale Frage, mit der ich mich seit vielen Monaten sehr intensiv immer wieder beschäftige und auf die wir hier in unseren Gesprächen im Verlag immer wieder zurückkommen. Also welche Aufgabe haben Buchverlage in einer Zeit wie dieser, in der die öffentlichen Debatten und die öffentliche Kommunikation verrüppelt, in der auf der einen Seite von islamistischen Kreisen Attacken auf unsere freiheitliche Kultur stattfinden, Charlie Hebdo und ähnliches, und auf der anderen Seite von rassistischen, nationalistischen, rechtsradikalen Positionen unsere Zivilisation unter Druck gerät. Mein Eindruck ist, dass hier Buchverlage eine enorme Verantwortung haben, einen wahrscheinlich lang andauernden Kampf führen zu müssen, dessen Notwendigkeit und dessen Triftigkeit uns bisher gar nicht bewusst war. Wir haben jahrzehntelang mit einer zivilgesellschaftlichen Wirklichkeit in diesem Land gelebt, in der die Kultur eine wichtige humanisierende Rolle gespielt hat, dass wir uns gar nicht vorstellen konnten, außer im Rückblick in die Geschichte, zum Beispiel die späten Jahre der Weimarer Republik, wie diese Kultur so unter Druck geraten kann, dass sie auch in Gefahr besteht, abgeschafft zu werden und damit die humanen Grundlagen unserer Demokratie und unserer Zivilisation zur Disposition stehen. Und ich glaube, dass die Buchkultur eine zentrale Aufgabe hat. Und das ist, den Menschen, den Lesern von Literatur, um jetzt mal nur über die Literatur zu sprechen, es gibt ja auch noch das Sachbuch, aber den Menschen, die Literatur lesen, immer wieder die Erfahrung zu vermitteln, wie der andere auf die Welt schaut, der sich unterscheidet von mir selbst. Also das ist der Kern eigentlich literarischen Schaffens, Geschichten zu erzählen aus der Perspektive von Menschen, die ein anderes Bild haben von der Welt als ich als Leser. Und in diesem Dialog, der durch diese Differenz entsteht, die Reichhaltigkeit des Lebens und entsteht die Achtung vor dem anderen und auch vor dem Fremden. Und wenn an diese Stelle eine Kultur tritt, in der der Maßstab für richtig und falsch man selber wird und alles andere ausgegrenzt wird, dann haben wir aus den dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte nichts gelernt.
In einem Interview haben Sie gesagt, es könne sein, dass ältere Schriftsteller Ersatzväter gewesen seien. Das bringt uns zu Ihrem Vater und über den sprechen wir gleich. Helge Malchow, Sie waren 3 Jahre alt, als Ihre Familie 1953 beschloss, aus der Mark Brandenburg nach Westdeutschland zu fliehen. Ein bisschen haben Sie im Fragebogen dazu schon erzählt. Der Bauernhof Ihrer Großeltern ist enteignet worden. Und Sie haben aber auch mal gesagt, Ihr Vater stand unter polizeilicher Verfolgung. Was war denn passiert?
Ja, das waren die Repressionsmittel, mit denen man diese Enteignungen da begleitet hat, nicht nur in der DDR, das war ja dann schon die DDR, die 1951, glaube ich, gegründet worden ist, sondern das haben ja alle Länder, diese Kollektivierungsprozesse durchlaufen haben, in der Sowjetunion, in Bulgarien, Ungarn, wo auch immer erlebt, dass die Klasse, die man enteignet hat, dass die ja auch als der politische Gegner betrachtet wurde und dementsprechend auch drangsaliert wurde. Also indem man beispielsweise die Post kontrolliert hat, indem man unterstellt hat, dass man politisch die Grundlagen des Sozialismus bekämpft oder indem man beispielsweise, das war, soweit ich mich erinnere, ein Drangsalierungsmittel. Man hat diesen sogenannten freien Landwirten, die es auch noch gab hier und da, so hohe Auflagen an Abgaben gemacht, dass sie die nicht erfüllen konnten. Und wenn sie die dann nicht erfüllt haben, dann hat man ihnen staatsfeindliche Aktivität unterstellt und hat sie dann praktisch zu Staatsfeinden gemacht. Also das war so eine Zeit, die es wird auch übrigens in, da gibt es auch Filme drüber, in Theaterstücken geschildert. Heiner Müller hat ein Stück geschrieben, das heißt Die Umsiedlerin auf dem Lande, in dem dieser Vorgang so in den 50er Jahren in der frühen DDR sehr genau geschildert wird. Das war eine sehr harte politische Auseinandersetzung, in der viele Menschen gequält worden sind und viele Menschen zu Opfern gemacht worden sind der damaligen politischen Staatsführung. Obwohl man auf der anderen Seite auch sagen muss, dass hinter diesen politischen Entscheidungen, Großgrundbesitzer zu enteignen, natürlich auch nachvollziehbare Überlegungen teilweise standen. Denn da gehört jetzt mein Vater nicht dazu, aber die sogenannten Großgrundbesitzer, die man damals enteignet hat in der sowjetischen Besatzungszone, waren, ich will mich da jetzt nicht so genau festlegen, aber zu 95% Parteigänger von Hitler gewesen und oder des preußischen Militarismus gewesen. Und dass dann die sowjetische Rote Armee, die ja zuerst einmal angegriffen worden ist von den deutschen Nazi-Aggressoren, dass die dann in einem Krieg, den man selber nicht begonnen hat, als Sieger hervortritt und sich dann auch rächt an dem, was man dem russischen Volk angetan hat, die deutsche Besatzung dort, das ist ja erst einmal auch nachvollziehbar.
Sie mussten, Ihre Familie musste, Sie waren ja noch ein kleines Kind, im Westen neu anfangen. Und Sie haben hier und da erzählt, dass es durchaus bedeutet hat, dass Sie als Jugendlicher sich viele Dinge selbst erarbeiten mussten, dass es materiell karg bei Ihnen war.
Ja, aber das ist, wir waren ja keine armen Leute, aber das ist ja eine ganz gute Voraussetzung, um seinen eigenen Geist oder seine eigenen Fantasien und Ideen und Bildung zu entwickeln, dass man sich verbessern will, in Anführungsstrichen. Ja? Also, dass man aus den Grenzen auch heraustreten will und die überwinden will, unter denen man aufwächst. Und ich habe mich oft da verglichen, auch mit Freunden, die unter sehr viel privilegierteren Bedingungen groß geworden sind, und muss im Nachhinein sagen, dass ich ganz froh bin, dass bei mir andersherum war, denn die menschliche Faulheit als Faktor spielt ja immer eine Rolle, die darf man nie vernachlässigen. Und wenn die Dinge auch umsonst zu bekommen sind, auch, angenehme Lebensumstände sowieso immer schon da sind, über die man gar nicht mehr weiter nachdenken muss, dann fehlt vielleicht auch ein Stück Motivation zu lernen, sich weiterzuentwickeln, Herausforderungen einzugehen. Also insofern kann ich mich da jetzt nicht beklagen, sondern bin da im Nachhinein eigentlich ganz froh drüber.
1969 haben Sie angefangen zu studieren, Germanistik, Philosophie und Sozialwissenschaften. Damals brannte die Luft an den Universitäten. Haben Sie das als Student einordnen können, gewusst, hier passiert etwas, was Geschichte schreibt, was die Bundesrepublik verändern wird?
Ja, das habe ich sofort verstanden, weil diese sogenannte 68er-Bewegung ja schon ausgestrahlt hat auf die Schulen. Und ich bin in Neuss hier im Rheinland zur Schule gegangen, aufs Gymnasium, Theodor-Schwann-Gymnasium. Und da haben 1966, 65, 66, 67 die großen Vietnam-Demonstrationen und so weiter, die in Berlin und Frankfurt und Köln stattgefunden haben, immer schon hin ausgestrahlt. Da kamen auch teilweise SDS-Studenten, die kamen in die Schulen und haben mit Megafonen auf den Schulhöfen gestanden und haben versucht, die Schüler für ihre Ziele zu gewinnen. Und das war heute würde man sagen, das waren coole, hippe Typen, die da auftauchten und bei denen man den Eindruck hatte, mit denen kommt eine neue Zeit und mit denen beginnt eine Befreiung aus einer muffigen Adenauer-Ära, die man als Schüler, deren wie soll man sagen, Vermufftheit man als Schüler noch sehr gut miterlebt hat. Also mit all diesen Lehrern, die noch aus dem Krieg kamen und die einem dann über Stalingrad irgendwelche Märchen erzählt haben. Das war eine Befreiungssituation und eine Befreiungsbewegung gegen repressive Erziehung, gegen die Verdrängung der Nazizeit, gegen die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, gegen Kriege, Aggressionskriege in der Dritten Welt durch die USA, bei denen wir sofort dachten, das ist alles richtig und da muss man mitmachen. Und als man dann an die Uni kam, kam man schon genau an den Ort, von dem das alles schon vorher herübergefunkt hatte, ja.
Nach der Uni sind Sie zurück an die Schule gegangen. Kurze Zeit an ein Gymnasium und eine Gesamtschule und über Ihre Zeit als Lehrer sprechen wir gleich. Unser Gast heute, der Verleger Helge Malchow von Kiepenheuer und Witsch, ist nach der Universität erstmal Lehrer geworden. Warum Helge Malchow?
Ja, das war ja eigentlich der logische Beruf, wenn man die Idee hatte, gesellschaftliche Veränderungen anstoßen zu wollen. Und das war damals so, dass, und das ist auch übrigens bei mir heute noch so, dass da so eine Lust, eine Bereitschaft da ist, Veränderungen anzustoßen, kulturelle Veränderungen, politische Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen. Und der erste Beruf, der einem dann in den Kopf kommt, ist natürlich der des Lehrers, weil das genau der Beruf ist, wo die folgende Generation die entscheidenden Impulse bekommt und die entscheidenden Einflüsse ausgeübt werden können auf das, was nach einem kommt. Hinzu kam allerdings auch, dass ich bei mir so ein Talent irgendwie entdeckt hatte, wenn ich Ideen hatte, wenn ich mich für Themen interessiert habe, diese Themen zu vermitteln und mit einem gewissen Spaß auch und mit einem gewissen Humor oder mit einer gewissen Leidenschaft andere Menschen an dem teilhaben zu lassen, was ich selber für richtig hielt. Und das ist ja der ursprüngliche pädagogische Impuls gewissermaßen. Und von daher lag der Gedanke an ein Lehrerstudium überhaupt nicht fern.
Es hat Ihnen ja auch eine Weile Spaß gemacht. Sie sagen aber auch, Literatur, das, was Ihnen am meisten Spaß gemacht hat, wird in der Schule oft verhunzt. Immer müssten die Schüler herausfinden, was der Autor gemeint habe. Darum geht es aber nicht. Ein Autor wolle nichts sagen. Worum geht es denn?
Ja, also das ist in der Tat so. Also ich hatte oft den Eindruck, dass da was Grundlegendes schiefläuft. Was übrigens ein Eindruck, der sich, nachdem ich dann aus der Schule herausgegangen bin und ins Verlagswesen gewechselt bin, bestätigt hat. Denn erst in diesem Beruf habe ich ja sehr viel unmittelbarer mit Schriftstellern zu tun gehabt. Vorher waren Schriftsteller für mich nur Namen, die vorne auf einem Buchcover standen und der Gegenstand, über den man dann Unterricht durchgeführt hat, das war ein Text. Aber die Menschen, die diesen Text verfasst haben, die kannte ich nicht, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und in der Tat halte ich diese Vorstellung der nachträglichen Entschlüsselung von Texten in Hinsicht auf eine vermeintliche Intention des Autors deswegen für so grundlegend verfehlt, weil damit die eigentliche Qualität oder der eigentliche Sinn literarischer Schöpfung verloren geht. Und zwar anders gesagt so, dass deswegen, weil ein Schriftsteller, / Künstler, der eine Geschichte erzählt, das, was er zu sagen hat, in Form einer solchen Geschichte ausdrückt, weil er es anders nicht ausdrücken kann, weil die Wahrheit dieses Textes in dieser Geschichte liegt und damit das literarische Schreiben ein spezifisches Erkenntnisinstrument ist, die Welt sich anzueignen. Wenn ich das einfach übersetzen könnte in einen diskursiven Gedanken oder in einen Leitartikel, dann wäre dieser Umweg über einen Roman im Prinzip eigentlich nur eine Verschleierungstaktik, die auch strategisch keinen Sinn machen würde. Da das aber nicht so ist, sondern weil es, da die literarische oder künstlerische Produktion ein ganz eigenständiges Verhältnis zur Welt voraussetzt, ein Instrument ist, Dinge zu sehen, die ich anders niemals sehen würde und die ich dementsprechend auch nicht einfach übersetzen kann, so wie ich ein Gemälde von Picasso nicht einfach übersetzen kann in eine Fotografie oder diese Fotografie übersetzen kann in eine Idee oder in ein Musikstück, muss ich dieser Literatur in der Spezifik dieser Kunst gerecht werden. Ja, diese Lernziele, mit denen oft dann Unterrichtseinheiten ja, in der Schule per auch didaktischen Vorgaben verbunden sind, oft genau in die falsche Richtung gehen, habe ich dann dazu, zwar dagegen rebelliert und habe dann versucht, etwas anderen Unterricht zu machen und ein bisschen auszubrechen. Aber das hat mir immer so ein gewisses, wie soll man sagen, Rebellentum gegenüber schulischem Lernen, also was die Literatur betrifft, schulischem Lernen hervorgerufen. Und das war einer der Gründe in der Tat dafür, dass ich mich noch mal anders mit Literatur befassen wollte.
Sie sind nach Italien gegangen für ein paar Monate. Danach haben Sie 3 Monate Praktikum gemacht für 300 Mark im Monat. Das war der Anfang eines neuen Lebens. Und von diesem neuen Leben erzählen wir in der zweiten Stunde.
Domradio, das Wort.
Ausgang, was reif in diesen Zeilen steht und lächelnd sinnt und sinnend fleht, das soll kein Kind betrüben. Die Einfalt hat es ausgesät, die Schwermut hat hindurchgeweht, die Sehnsucht hat's getrieben. Und ist das Feld einst abgemäht, die Armut durch die Stoppeln geht, sucht Ehren, die geblieben, sucht Lieb, die mit ihr untergeht, sucht Lieb, die mit ihr aufersteht, sucht Lieb, die sie kann lieben und hat sie einsam und verschmäht die Nacht durch, dankend im Gebet die Körner aufgerieben, liest sie als früh der Hahn gekräht, was Lieb erhielt, was Leid verweht, ans Feldkreuz angeschrieben. O Stern und Blume, Geist und Kleid, Lieb, Leid und Zeit und Ewigkeit.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio, nein, zu Gast sind wir heute bei Kiepenheuer und Witsch, bei Verleger Helge Malchow, der ein Gedicht von Clemens von Brentano für uns ausgesucht hat. Der Ausgang. Warum das? Da geht es ums Säen, ums Ernten. Warum dieses Gedicht?
Ja, das ist ein Gedicht von diesem romantischen Lyriker. Wahrscheinlich sein bekanntestes Gedicht. Viele andere seiner Gedichte waren quasi Vorformen dieses Gedichts und spätere Gedichte waren Nacharbeitung dieses Gedichts. Das ist ein zentrales Gedicht in seinem Werk. Das ist deswegen für mich so beeindruckend, weil es der reine Klang ist, weil ganz im Vordergrund dieses Gedichts eigentlich die Melodie der Wörter steht, die hier aneinandergereiht werden und bei denen der Inhalt erst an zweiter, dritter oder vierter Stelle kommt. Eigentlich ist es eine Orgie deutscher Wörter, die eine Geschichte haben im 17., 18., Jahrhundert und bis in die Gegenwart und deren Melodie, deren Musik, deren Klang eine eigene Ausdrucksebene erzeugen gegenüber dem, was man als Inhalt in diesem Gedicht finden kann. Und das ist ja die, wenn man so will, die große Entdeckung der romantischen Literatur überhaupt gewesen, der Klang der Sprache oder die Auslotung der emotionalen Dimension der Sprache, die eine Art eigene Wirklichkeit erzeugt gegenüber dem rein Diskursiven. Das hat alles auch zu tun damit, dass diese Literatur eigentlich von der Religion kommt und an der Religion anknüpft, also in ihrem Sinn für die Transzendenz, also die Frage nach der Unendlichkeit, die Frage nach der Ewigkeit, die Frage nach dem, was hinter den Grenzen der menschlichen Wahrnehmung, der menschlichen Rationalität noch existiert. Das waren ja Themen, die jahrhundertelang eher von der Religion und von der Kirche beackert worden sind. Und man kann ja überhaupt die große Epoche der deutschen Literatur, das heißt die Klassik und Romantik, also am Ende des 18. Jahrhunderts und Anfang des 19. Jahrhunderts, auch als eine Art Fortsetzung der Religion mit anderen Mitteln betrachten. Ohne Kirche. Die neue Kirche ist dann die Kirche aus Wörtern, die Literatur seitdem bereitstellt.
Helge Malchow, als fertig studierter junger, aber nicht mehr ganz junger Mann mit Anfang 30 haben Sie nochmal ganz von vorne angefangen, als Praktikant für 300 Mark im Monat. Warum?
Ja, wie gesagt, ich wollte auf die andere Seite nochmal der kulturellen Produktion. Als Lehrer habe ich mich gesehen als Vermittler dessen, was es an kulturellen Ereignissen und Produkten bereits gibt. Und jetzt war ich interessiert daran zu sehen, wie diese Produkte entstehen und wo sie ihren Ausgang nehmen.
Das kostbare im Praktikum, haben Sie im Fragebogen gesagt, war, dass Sie mit dem Büchermachen in Kontakt kamen. Sie haben als Praktikant angefangen, dann wurden Sie Lektor, dann Chef des Taschenbuchlektorates, dann sind Sie im Auftrag des Verlages nach New York gegangen, danach Cheflektor und seit 2002 Verlagsleiter. Das ist vielleicht nicht ganz das amerikanische vom Tellerwäscher zum Millionär-Märchen, aber ganz sicher eine eindrucksvolle Karriere. Was haben Sie denn richtig gemacht?
Richtig gemacht, kann man ja immer nur im Nachhinein sagen. Und das war einfach die Entscheidung, neugierig auf dieses Praktikum zuzugehen und mich auf diese Erfahrung einzulassen. Ich habe in der Zeit auch journalistische Texte geschrieben für die Taz und für andere Zeitungen und Zeitschriften. Es hätte auch in den Journalismus gehen können, in die Literaturkritik gehen können oder vielleicht zum Radio oder wo auch immer. Dass es am Anfang dann der Verlag war eher ein Zufall. Aber nachdem ich dann diese Erfahrung gemacht habe, war mir klar, das ist ein Feld, in dem ich mich sehr entfalten kann und das für mich wie geschaffen war.
Sie haben mal gesagt, man müsse sich entscheiden, ob man Verleger oder Schriftsteller sein wolle. Wenn ich so lese, was Sie schreiben, zum Beispiel über Sven Regner, ich zitiere mal kurz aus Ihrem Blog, den Sie aus dem Notizbuch des Verlegers nennen, präzis gespielte, rumpelnde Balladen, als träte Bob Dylan mit Band auf einer Kleinstadtkirmes auf, walzerartige, aus der Ferne mexikanisch klingende Stücke, bei denen die Musiker wegen der glühenden Sonne hoffentlich die weiße Cowboyhüte tragen. Und wie immer Texte, die nur jemandem einfallen können, der nebenbei ein großer Schriftsteller ist und weiß, seit 200 Jahren müssen die wahren Romantiker mit jedem Satz den Krieg gegen die Sentimentalität gewinnen. Das klingt mit Verlaub, als hätten Sie auch Schriftsteller werden können. Wollten Sie aber nicht. Warum?
Ja, das ist ja ein Text über Literatur oder über Musik. Das ist was anderes. Dazu habe ich auch ein gewisses Talent, glaube ich. Ich hätte auch Literaturkritiker vielleicht werden können oder mich in diese Richtung entwickeln können. Der entscheidende Unterschied, da geht es nicht um Verleger oder um Journalist oder Lektor. Der entscheidende Unterschied ist originäres Schreiben oder Nachdenken und Schreiben über Literatur, die jemand anders geschrieben hat. Das ist der entscheidende Unterschied. Also ob man anfängt zu schreiben vor einem weißen leeren Blatt oder ob man schreibt über etwas, das bereits auf einem Blatt steht. Das ist ein großer Unterschied. Das ist der entscheidende Unterschied. Der große Philosoph George Steiner, Literaturwissenschaftler und Philosoph, der hat das eine ein bisschen abwertend, dazu gehören jetzt also alle Verleger, Journalisten, Germanisten, als sekundäre Intelligenz bezeichnet. Und das ist ein bisschen bösartig, aber es ist auch wahr. Es ist ein Schreiben, das erst beginnt, oder ein Nachdenken, das erst beginnt, wenn jemand als Künstler sich bereits geäußert hat. Und dieser Vorgang, der hat ja etwas von dem Schaffen aus dem Nichts. Das hat ja was fast Religiöses. Also etwas, das vorher nicht da war und das man vorher nicht berechnen konnte und vorhersagen konnte, entspringt einem künstlerischen Geist und plötzlich ist ein Song da oder ist ein Roman da oder ist ein Bild da, das kein anderer Mensch in vergleichbarer Form auch hätte erzeugen können. So. Das ist für mich persönlich auch der mythische Punkt der Entstehung von Kunst. Wenn dann dieses Kunstwerk gelungen ist und da ist, dann kommen die Germanisten und die Journalisten und die Lektoren und am Ende auch die Verleger. Und die können sich darüber äußern und darüber streiten und darüber nachdenken und sich auseinandersetzen darüber. Ist alles gut, ist alles wichtig und notwendig. Aber es ist nicht vergleichbar mit dem eigentlichen Schöpfungsakt.
Und Sie könnten es auch nicht, hätte jemand was geschöpft. Sie sind ein Verleger, der, ich finde, ungewöhnlich viel Verantwortung für seine Autoren übernimmt. Da möchte ich gleich gern mehr zu wissen. Manche Autoren rufen immer dann an, wenn man sich gerade ein Glas Rotwein eingeschenkt hat oder Real Madrid gegen Barcelona angepfiffen wird. Sie wollen sofort den Verleger oder Lektor sprechen und mal kurz oder länger aus ihrem Text vorlesen. Das haben Sie, Helge Malchow, unser Gast heute in der Sendung Menschen über das Verhältnis von Verleger und Autoren in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt. Mit Verlaub, das sind handverlesene Autoren, die Ihnen kurz oder länger aus ihren Texten vorlesen dürfen, oder?
Ja, also es sind Autoren, mit denen wir zusammenarbeiten oder mit denen ich dann als Lektor zu tun habe oder als Verleger zu tun habe. Es ist ja immer noch so, dass in einigen Fällen ich auch Lektoratsarbeit mache, also am Text mit den Autoren arbeite. Ja, und dieser Prozess der literarischen Schöpfung, des Entstehens, ja, von Geschichten und von Büchern, das ist ein sehr komplizierter, psychologisch sehr komplizierter Vorgang, wo Ängste im Spiel sind, wo Eitelkeiten im Spiel sind, wo Verzweiflungen im Spiel sind oder Euphorie im Spiel ist. Und wenn das alles dann dazu führt, dass plötzlich ein Autor sagt, jetzt, in diesem Moment muss ich diese Passage unbedingt dem Verleger oder dem Lektor vorlesen, dann ist es besser, man ist da und hört zu. Ja, da tut man dann einen Dienst an der großen Sache der Literatur und dann stellt man in der Sekunde dann auch sogar dieses Fußballspiel ab, das einem wichtig ist und dass man vielleicht, das vielleicht gerade in die entscheidenden Wendungen hineingeht.
Maxim Biller und Esra, Christian Kracht oder Wenn Gott schläft, also ich hoffe, das spreche ich richtig aus, Shahin Najafi, das sind alles Autoren, für die Sie sich sehr engagiert haben. Wann tun Sie das? Wann stellen Sie sich vor einen Autor?
Ich stelle mich vor jeden Autor. Wenn bei Kiepenheuer & Witsch ein Buch erscheint, zu dem wir uns entschlossen haben, das bin ja nicht immer nur ich, sondern das sind vor allen Dingen auch die Lektoren, die das Programm mitgestalten, dann erhält dieser Autor mit diesem Buch den Schutz des Verlages und den Rückenwind des Verlages. Also das ist ja hier kein reines Businessmodell, was wir hier betreiben, sondern ein Verlag ist auch eine kulturelle Institution, die eine Verantwortung übernimmt für die Texte, die man veröffentlicht und mit denen man in die Welt hinausgeht. Und wenn dann Konflikte entstehen in der Öffentlichkeit, indem Bücher angegriffen werden, indem Bücher möglicherweise zu Unrecht attackiert werden oder auch missachtet oder auch beleidigt werden, dann haben wir die Pflicht, nicht nur ich als Verleger, sondern alle Mitarbeiter hier im Haus, die mit diesem Autor zu tun haben, ihn und sein Werk nach außen zu verteidigen. Das ist Paragraph Nummer 1 des Verlagswesens. Ja? Und Sie haben gerade ein paar Beispiele erwähnt, also man hätte auch noch andere Beispiele erwähnen können. Durch Veröffentlichungen, bei denen das überhaupt nicht natürlich geplant war, Gegenwind bekommen, beispielsweise bei einem Gedicht oder einem Theaterstück von Heiner Müller gab es den Versuch, dieses Buch zu verbieten durch die Tochter von Bertolt Brecht, die Erben von Bertolt Brecht. Und auch da sind wir vor Gericht gegangen und bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und haben dann dort gewonnen und haben erreicht, dass das Bundesverfassungsgericht klargestellt hat, ja, ein Autor darf einen anderen Autor zitieren in einem Gedicht, darf er ein anderes Gedicht zitieren, wenn dies ein künstlerisch gemeintes Zitat ist, das hier stattfindet und das eingebaut wird in einen Text. Das wollten die Erben von Bertolt Brecht nicht akzeptieren und sie waren der Meinung, das ist ein Verstoß gegen das Urheberrecht an Bertolt Brecht. Und dann gibt es Auseinandersetzungen und den Text, den man selber veröffentlicht hat, den muss man verteidigen auf Biegen und Brechen. Und so war das auch bei Maxim Billers Esra. Leider ist es uns da nicht gelungen. Aber das Buch ist ja mittlerweile in einigen anderen Ländern erschienen, was mich sehr freut, in Übersetzungen. Das war auch der Fall bei Christian Kracht und den ungerechtfertigten Angriffen auf sein Buch Imperium. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Aber auch Autoren wie zum Beispiel gerade ein Buch, das in diesen Tagen erschienen ist, von Kamel Daoud. Ein Buch, das die Geschichte des Fremden von Camus nochmal neu erzählt und auf eine andere Art und Weise erzählt. Dieser Autor wird im Augenblick massiv attackiert und angegriffen wegen eines Aufsatzes, den er zu den Silvesterereignissen hier am Kölner Hauptbahnhof als Algerier verfasst hat, indem er sich sehr kritisch mit dem Frauenbild im zeitgenössischen islamischen Kulturen auseinandergesetzt hat. Auch da wird es so sein, dass wenn ungerechtfertigte Angriffe auf einen solchen Autor stattfinden, dass der Verlag dann die Pflicht hat, diesen Autor zu verteidigen, weil es ja kein Zufall ist, dass dieses Buch bei Kiepenheuer & Witsch erschienen ist. Das geht ja zurück auf eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, zu der muss man dann stehen.
Kiepenheuer & Witsch hat auch entschieden, Salman Rushdie zu verlegen. Das ist etwas, worüber ich gleich gesondert mit Ihnen sprechen möchte. Die Sendung Menschen, heute zu Gast bei Helge Malchow, in der Nachbarschaft sozusagen, weil hier von Ihrem Büro, Helge Malchow, kann ich das Studio sehen. Ich kann ein bisschen rüberwinken. Sie haben einmal ein kleines Geschenk bekommen von Alexander Fest. Er hat Ihnen ein kleines schwarzes Notizbuch geschenkt. Das liegt hier auch auf dem Tisch. Und irgendwann sind diese Notizbücher ganz viele geworden und dann sind sie unter die Blogger gegangen. Das heißt, sie fotografieren ab und zu eine Seite ab, ihre Mitarbeiter schreiben dann Fußnoten zu den Notizen und das Ganze stellen sie online. Das ist manchmal komisch, wenn sie über Helge Schneider schreiben zum Beispiel, aber nicht immer, schon gar nicht der Eintrag aus New York nach den Anschlägen von Paris. Mein Eindruck ist, diese Antwort zu geben, sind sie geübt, weil sie waren schon in diesem Verlag, als Salman Rushdie von Kiepenheuer & Witsch verlegt worden ist. Und das würden Sie als Verleger auch wieder tun, wie Sie in der Zeit geschrieben haben, nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo.
Ja, das war damals eine Extremerfahrung, die wir alle hier im Verlag gemacht haben, als das Buch Die satanischen Verse erschienen und die Fatwa von Salman Rushdie, gegen Salman Rushdie erlassen wurde, weil vor diesem Ereignis die Dimension religiöser fanatischer Angriffe auf unsere Gesellschaft unbekannt war. Das war gewissermaßen das Debüt. Die Antwort, die ein Verlag in einer solchen Situation geben musste, sehr, sehr schwierig. Da gab es auch heiße Debatten im Verlag, weil ja alle diejenigen mit Todesdrohungen belegt wurden, die auch dazu beitrugen, dieses Buch zu verbreiten. Also der Übersetzer, ein Übersetzer wurde ermordet.
Der japanische Übersetzer wurde ermordet, der italienische schwer verletzt und der norwegische Verleger auch, Nigor auch.
Also das war jetzt keine Kleinigkeit, das war eine enorme Bedrohung für den Verlag und die Mitarbeiter des Verlages, und wir wussten auch lange nicht, was wir tun sollten, haben aber dann uns durchgerungen zu der Haltung, dass wir nicht zurückweichen dürfen. Wir haben damals das Buch dann nicht unter Kiepmer und Witsch veröffentlicht, sondern unter einem neuen Verlagsnamen, Artikel 19, und dieser Name war ein Synonym für viele Verlage in Deutschland, die diese Veröffentlichung damit mittrugen. Und so haben wir das Risiko ein bisschen erweitert und verbreitert. Das war eine gute Entscheidung, aber vor allen Dingen das Entscheidende war, wir lassen uns nicht verbieten, ein solches Buch in Deutschland in den Buchhandel zu bringen. Und bei allen Ängsten, die damit verbunden waren, und bei allen Nachteilen, wir haben damals Polizeischutz gehabt, monatelang. Es gab Zäune um das Verlagsgebäude. Die Bäume, die im Garten standen des Verlagsgebäudes, die wurden mit Eisengeräten umgeben, damit kein Attentäter den Baum erklettern und ins Büro des Verlegers schießen konnte. Und das waren keine Kleinigkeiten. Und im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh darüber, dass wir das getan haben, weil jedes Zurückweichen in solchen Situationen gewissermaßen die Bestätigung für die Täter ist, mit solchen Dingen fortzufahren, weil man sieht, dass sie Erfolg haben.
Was halten Sie für den Unterschied? Weil theoretisch würden das ganz viele Menschen unterschreiben, wenn sie selbst betroffen sind, dann nicht mehr. Als es zum Schwur kam, wer die satanischen Verse vorabdruckt, ist nur die Taz übrig geblieben. Alle anderen haben ihre Rechtsabteilungen befragt und es sein gelassen. Was halten Sie für den Unterschied? Wann halten Menschen diese Ängste sehendes Auges aus und wann nicht?
Da gibt es kein Gesetz. Ich glaube, da kommt dann plötzlich Psychologie ins Spiel oder die Biografie eines konkreten Menschen. Auch wir hatten hier Auseinandersetzungen, und es gab Kollegen, die haben gesagt, Wie kannst du ein solches, oder wie könnt ihr diesen Entschluss fassen? Ich habe zu Hause einen Mann, ich habe zu Hause Kinder, ich habe eine Verantwortung für eine alte Mutter oder für kranke Familienmitglieder. Und ihr könnt die Gefahr für mein Leben, die damit verbunden ist, gar nicht auf euch nehmen. Und Diesen Mitarbeiter haben wir dann gesagt, ja, so ist das, das akzeptieren wir. Du kannst zu Hause bleiben, du kannst dich schützen, indem du nicht in deinem Büro in dieser gefährlichen Zeit bist. Das muss man akzeptieren. Und dass andere Menschen dann sagen, trotz aller dieser Punkte komme ich ins Büro, mache diese Arbeit, verteidige diesen Künstler, das hat einfach dann mit der Geschichte und der Biografie dieses Menschen zu tun, der die Kraft hat, die innere Kraft hat. Die kann aus allen möglichen Ecken kommen.
Woher kommt sie bei Ihnen?
Die kann aus einer religiösen Ecke kommen. Ich glaube, bei mir kommt sie aus der 68er-Zeit. Bei mir kommt sie aus einer Zeit, in der ich den Eindruck hatte, der Nationalsozialismus mit seinem ganzen Terror und seiner ganzen Brutalität war 1960, 62, 63, 65 zwar militärisch und politisch überwunden, aber steckte immer noch in den Köpfen der Menschen drin, vieler Menschen drin. Und das Erlebnis, diese Kämpfe damals mit einem gewissen Erfolg durchgeführt zu haben, es hat auch zu tun mit der Familie, aus der man kommt, in der man entweder zu einem mutigen Menschen oder zu einem eher beklommenen Menschen vielleicht erzogen wird oder ängstlichen Menschen erzogen wird. Und das kann man ja niemandem vorwerfen.
Die Sendung Menschen, heute mit Helge Malchow, bei ihm in seinem Verlegerbüro von Kiepenheuer und Witsch, mit Blick auf den Bahnhofsvorplatz an der einen Seite und mit Blick auf den Kölner Dom an der anderen Fensterfront. Helge Malchow, wenn Sie über andere sprechen, ist mir aufgefallen, dann mit viel Wohlwollen und oder Verständnis. Also zum Beispiel ging es in irgendeinem Interview mal um egozentrische Autoren und dann haben sie gelacht und gesagt, ja, das kommt schon vor, aber das muss man verstehen, weil. Und so kommen dann viele Dinge, so ist es mir an vielen Stellen passiert. Was muss denn passieren, damit Sie jemandem die Freundschaft kündigen?
Der muss mich grundlegend beleidigen. Das Vertrauen zerstören, das zwischen demjenigen, dem einem Freund, dem Ex-Freund und mir existiert, plötzlich nicht mehr da ist, dann kann ich auch aggressiv werden und kann auch selber Türen zuschlagen. Aber das ist jetzt nicht mein vorherrschendes Naturell. Also ich neige eher dann dazu, Konflikte dann doch wieder zu überwinden und die Gemeinsamkeiten zu suchen. Und das ist auch in dieser Rolle, das passt ganz gut als Verleger, weil man sehr, sehr viel zu tun hat mit Menschen, die sehr genau wissen, was sie wollen und manchmal zu genau wissen, was sie wollen. Und auch Egozentrik spielt da eine große Rolle. Das gehört einfach zum Kunst- und Kulturbetrieb. Es gehört dann auch zur Führung eines solchen Unternehmens oder zur Arbeit mit solchen Menschen, dass man in einem Organismus dann versuchen muss, die verschiedenen Interessen auszutarieren und auszugleichen, damit das Ganze funktioniert. Und da wahrscheinlich habe ich da eher ein Talent dazu, als zur kreativen Wut. Es gibt ja auch Menschen, die können in der Wut alle ihre Fähigkeiten entfalten. Und die kann ich auch bewundern. Das können fantastische Ausbrüche sein, die man sehr genießen kann. Aber da muss eben sehr, sehr viel passieren bei mir, bis es soweit ist.
Dazu passt, dass zu Ihrem 65. Geburtstag Ihre Mitarbeiter gesagt haben, wir danken dir für deine Beharrlichkeit, mit der du das Gute, Schöne, Wahre herauskitzelst aus allem und jedem. Ist das so eine Haltung, dass es das irgendwo geben muss, das Gute, Schöne und Wahre in jedem?
Nein, also diese großen Wörter, die werde ich jetzt auf mich nicht beziehen. Hier wäre das viel niedriger hängen. Bei so Festakten, da neigt man ja zu großen Wortkaskaden. Aber ja, es ist eine gewisse zivile, soziale Toleranz gegenüber den Mitmenschen und den anderen ernst zu nehmen und nicht ihm seine Existenzberechtigung abzusprechen, weil er andere Gedanken hat als man selber. Das ist so eine Tradition, die kommt tief aus meiner Familie und auch aus anderen, von anderen Einflüssen von Menschen, die mir nahe standen. Dem kann ich mich gar nicht entziehen, das ist einfach so. Und wenn das dann passt, umso besser.
Ich würde zum Schluss gerne noch ein Wort aufgreifen, was Sie in der Mitte der Sendung gesagt haben. Da ging es um Gedichte und um die Kirche der Worte. Und ganz am Anfang der Sendung haben Sie gesagt, ja, Religion ja, aber nicht mehr in der Kirche, aber ich bin ganz protestantisch geprägt. Ist das, was die Kirche der Worte, die Poesie, das, was man eigentlich nicht sagen kann, doch versuchen zu sagen, was, wo Sie Religion wiederfinden und dann ja den ganzen Tag, weil Sie von Worten ja nur so umzingelt sind?
Ja, außerdem würde ich das bin ich auch gerade an einem Punkt, wo ich drüber nachdenke, auch sogar meine Distanz zur Institution nochmal zu überdenken, aber das würde jetzt sehr weit führen. In der Tat ist es so, dass Religiosität für mich fast anthropologisch zum Menschen gehört. Also ich kann mir historisch gibt es, soweit ich das überschaue, keine sozialen Formationen, keine menschlichen Gesellschaften, die ohne Religion überhaupt existiert haben. Und das hängt einfach damit zusammen, dass man als Mensch in seinem begrenzten Auffassungsvermögen und der Ahnung der Unbegrenztheit der Welt beklommen ist und verzagt ist und sich klein fühlt und weiß, es gibt Dinge, die größer sind und über das hinausgehen, was man jemals selber erfassen kann. Um es andersherum zu sagen, eine atheistische Gesellschaft wäre ja selber eine religiöse Gesellschaft, weil sie eine neue Religion, nämlich den Atheismus, an die Stelle der alten Religion setzt. Aber eine Gesellschaft ohne Religion ist eigentlich für mich, oder menschliches Zusammenleben ohne Religion ist für mich eigentlich nicht vorstellbar. Insofern gibt es für mich jetzt nicht die Option, ich bin dafür oder dagegen, sondern die Frage ist einfach, was man dann mit dieser existenziellen Erfahrung, was man mit der macht. Und wie gesagt, ein Riesenfeld, in dem diese Thematik immer wieder für mich durchschlägt, ist eben die Kunst und die Religion, die religiöse Seite der Kunst, die bei jedem Gedicht oder bei großen Romanen oder bei einer, letzte Woche bei einem großen Konzert hier in der Philharmonie, Gustav Mahler, sofort spürbar ist. Also irgendwann, das kann man ja gar nicht erklären, dass eine solche zweite Symphonie überhaupt entstehen konnte. Und trotzdem ist sie entstanden. Ja, da hat jemand diesen religiösen Glutkern des menschlichen Lebens hat er angezapft und umgesetzt in Musik. Darüber kann man ja nur glücklich sein.
Helge Malchow, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und ich wünsche eigentlich uns, dass Sie noch viele Jahre Bücher machen. Ich danke allen, die eingeschaltet haben. Und wir sind diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass es diese Bücher weiter gibt, weil wenn wir sie nicht kaufen und lesen, braucht man es nicht zu machen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.